Hallo und willkommen zum Anarchistischen Radio, wie immer Sonntag zwischen 8 und 9. Heute mit einer kleinen Notfallsendung. Ich wollte eigentlich irgendwas eher Theoretisches heute machen, bin aber überhaupt nicht dazu gekommen, ihn vorzubereiten. Deswegen ist die heutige Sendung über Stadt des Kindes, die Besetzung und dann vielleicht noch ein bisschen Besetzungen, Aneignungen allgemein. Ja, wieder etwas mehr aktionistisch heute. Letzte Woche war es auch schon zum gleichen Thema, ist ja egal. Diesmal vielleicht ein bisschen andere, neuere Informationen und so. Gut. Fangen wir mal an mit einem Lied. Zigolsk mit Fuck Lukaschenko. Geschichte der Stadt des Kindes wurde 1970 bis 1973 erbaut von Schweighofer. War damals Vorzeigeprojekt des Roten Wienes, wurde gebaut so zum 50-jährigen Jubiläum des Staats. Ja, ist ein riesiger Bau, also besteht eigentlich aus einem Haupttrakt und fünf Nebengebäuden und dann noch ein Direktionsgebäude. Bestand, weil Teile wurden in der Zwischenzeit abgerissen, war ein Kinderheim, gleichzeitig ein Nachbarschaftsprojekt. Es wird von sozialutopischem Projekt gesprochen, was meiner Meinung nach zu viel ist, denn wer dort war und sich das Ganze angeschaut hat, weiß jetzt nicht unbedingt so sozialutopisch. Ist so einer der Prämissen von dem Projekt war damals irgendwie so, dass die Kinder, die Kinder, die halt irgendwie von schwer erziehbaren Eltern, ist vielleicht ganz gut, kommen, dass die halt irgendwie keine Randgruppe mehr sind, aber es ist eben total am Rand der Stadt und wirklich auch relativ abgelegen, auch wenn es jetzt so in der Nachbarschaft integriert ist. Und auch so, wer sich das Haus anschaut oder das Gelände anschaut, also das sieht es sehr wohl, also gibt es teilweise Gitter vor den Fenstern, mit denen nicht aufs Dach können und so oder gekonnt haben. Es gab so wieder vorne irgendwelche Kurbeln, wo halt irgendwie dann die Aufseherinnen oder Zieherinnen drinnen sind. Wer sich Berichte anhört oder liest von Leuten, die dort sind, es gibt sehr viele Berichte, die positiv sind, aber natürlich auch einige, die negativ sind. Was sehr stark an die Erzieherinnen gelegen ist, natürlich. In der Zeit gab es halt auch einige andere Projekte. So in den 60er Jahren hat sich ja Pädagogik auch sehr viel getan, so die Kinderladenbewegung ist damals entstanden. In England hat es das Somerset Project gegeben. In Berlin haben sich irgendwelche Kinder aus Kinderheimen und Treberinnen irgendwie angefangen, Häuser zu besetzen und sich selbst zu organisieren. Ulrich Meinhof hat damals einen Film angefangen zu machen, eben Bambule. Insofern scheint das Stadt des Kindes eher eine typisch österreichische Lösung gewesen zu sein. Es ist natürlich also ein totaler Fortschritt zu dem, was vorher war, wo ja wirklich Kinder abgesperrt worden sind, weggesperrt worden sind und da irgendwie so sehr krasse Verhältnisse geherrscht haben. Es war ein totaler Fortschritt, also es war sicherlich ein progressives Projekt. Sozialutopisch ist meiner Meinung nach zu viel. Ich habe gerade einen Faden verloren. Tja. Und gut, bin jetzt mal draus, wenn es das nächste Lied, dann geht's weiter. Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich stehen geblieben bin. Ich wollte die Anlage beschreiben. Es war nämlich nicht nur ein Kinderheim, sondern auch ein Nachbarschaftszentrum, was sicherlich einen Teil des Reizes dieses Bauwerkes ausgemacht hat. Es war halt offen für die Nachbarschaft. Es gab einen Turnsaal mit einem zur damaligen Zeit recht bekannten Judo-Verein. Es gab eine Schwimmbad, es gibt einen Ballettsaal, also gibt es immer noch. Es gibt eben verschiedene Wohneinheiten, es gibt Theaterräumlichkeiten, es gab ein Theaterlabor, es gab verschiedene Kreativsachen. Wie gesagt, die Anlage ist ziemlich groß und das war sicherlich der Reiz von dem Ganzen, also dass es damals und das war es auch, also Leute gesagt haben, dass das eben der Reiz war, auch für die Leute drinnen, dass sie eben wirklich die Sachen also nicht nur irgendwie so zurückgeworfen waren, sondern halt wirklich in einem offenen Bereich leben konnten, dass es sehr viele Möglichkeiten gab. Es gab auch einen Zoo zum Beispiel, einen sehr kleinen, wird halt Tiere sicherlich so nicht mehr halten, aber egal. Auch das war wiederum für damalige Zeit sicherlich ein Fortschritt. Also es gab hunderttausende Sachen zu machen, für die Kinder und auch für die Nachbarschaft. Es waren verschiedene Lerninstitute drinnen. Das Kinderheim bestand also von 1973 bis 2002. 2000 gab es die große Heimreform. Im Zuge dessen wurden halt alle größeren Heime aufgelassen, sowie auch die Hohe Warte, die ja auch erst vor kurzem besetzt worden ist für eine Nacht oder so. 2002 hat es dann eine Ausschreibung gegeben, einen Ideenwettbewerb der SPÖ Penzing, wo gesagt worden ist, gut, der Kaufpreis ist nicht alles, es ist wichtig, dass eben alles irgendwie weiterhin sozial bleiben muss und offen bleiben muss und die architektonische Sache muss erhalten bleiben. Der Kaufpreis hat bei der Entscheidung, wo verschiedene Juroren dabei waren, nur 40% der Gewichtung ausgemacht. Der andere Teil war halt irgendwie, wie gesagt, inwieweit das sozial ist, inwieweit das Ganze erhalten bleibt, inwieweit das Ganze offen bleibt. Da hat damals die AWAG gewonnen, AWAG Mische, ganz knapp. Es hat sich damals unter anderem auch die Sargfabrik beworben. Die Sargfabrik wurde es nicht, weil sie gemeint haben, sie brauchten öffentliche Gelder für den Erhalt des Schwimmbades. AWAG hat das damals für 4,5 Millionen gekauft. Seitdem steht das Gelände leer. Nicht wirklich. 2004 waren nochmal tschetschenische Flüchtlinge untergebracht für ein halbes Jahr. Die sind in einer Nacht- und Nebelaktion hingekommen. Die Begründung war eben damals, dass es so schnell gut, die brauchen jetzt einfach eine Bleibe. Ein halbes Jahr später in einer ähnlichen Nacht- und Nebelaktion wieder weggebracht worden, in ein Heim im 10. Bezirk, also im Favoriten, in ein Heim, das damals noch gar nicht fertig gebaut worden ist. Also dafür gibt es keine Begründung. Eigentlich ziemlich krasse Verhältnisse, wenn man sich vorstellt. Seitdem benutzt nur noch der Cobra das Gelände und die Frau Ulla, die dort ihre Keramikwerkstatt hat, die einen Hauptmietvertrag hat, einen unbefristeten, die dafür 6 Jahre lang einen Rechtsstreit geführt hat. Ja, und leer stand es bis letztes Wochenende, wo es besetzt worden ist. Dazu vielleicht später mehr. Jetzt kommt das nächste Lied und das ist von Kritika Radikaler, Tumult Bubble. Gekauft wurde das Gelände damals von der AWAG-Mische-Gruppe. Die AWAG gehört zum Teil der Stadt Wien. Mischek gehört zu Strabag und Strabag wird finanziert von Peter Haselsteiner, der gleichzeitig auch, also gehört Peter Haselsteiner, der finanziert gleichzeitig auch das Liberale Forum. Also beides durchwegs, ja, politische Sachen auch, also eh ganz klar, aber halt auch der Politik nahestehende Sachen. Es gibt da verschiedene Leute, die sich einsetzen für den Erhalt, vielleicht das nochmal ganz kurz zu sagen. Also da ist einerseits der Architekt Schweighofer, der ein vertraglich zugesichertes Mitbestimmungsrecht hat und schon vor Jahren gesagt hat, er gibt keinen wie auch immer gearteten Abriss, kann er nicht zustimmen. Dann gibt es Dokumomo, das ist so eine linke Architektengruppe, die sich einsetzt für den Erhalt von modernen Bauten. Dann gibt es natürlich die Ulla und die BürgerInni, Kunst- und Kulturarche Stadt des Kindes. Die haben unter anderem auch ein Konzept ausgearbeitet, was da drinnen passieren soll. Da soll eben zum Beispiel ein Wohnhaus soll es geben für alleinerziehende Mütter, damit die jetzt nicht mehr allein auf die Kinder aufpassen können, müssen, sondern eben auch einen gewissen Freiraum kriegen, aber auch ein Pensionistenheim und so. Ja, die Grünen im Penzing setzen sich auch ein, wobei die Frage ist, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich bei denen, aber bei manchen geht es wohl jetzt momentan eher um Wahlkampf, um Wahlkampfprofilierung, will ich jetzt der einen oder den anderen ein bisschen unterstellen. Es gibt natürlich auch manche bei den Grünen, à la Dieter Schrage, die sehr aktiv sind und auch jenseits davon aktiv sind. Und dann wurde es eben letzten Samstag besetzt von der Gruppe Freier mit der Forderung nach einem autonomen und sozialen Zentrum, das sich da draußen eigentlich wunderbar eignen würde, weil es ja schon mal so etwas Ähnliches war und weil es deswegen auch in dementsprechend großes Potenzial hat. Das Haus ist irgendwie einerseits offen, andererseits ist ein bisschen ein Irrgarten. Es gibt irrsinnig viele Gänge, Verbindungsrakte, einzelne Häuser, wo es auch dann wieder irgendwelche Verbindungswege gibt und so. Es ist ziemlich verwinkelt, es gibt ziemlich viele also verwinkelt nicht, das sind irgendwie so Lego-Bausteine und es gibt immer wieder so nette kleine Ecken, wo man sitzen kann. Wie gesagt, andererseits ist natürlich so dieser Disziplinierungsarchitektur, will ich das jetzt mal nennen, ist immer noch spürbar und da. Ja, Samstag wurde es besetzt, Sonntag gab es ein Grillfest, wo dann auch die Leute, die sich für den Erhalt einsetzen, dieses Stadteskindes, dort auch langsam eingetrudelt sind. Am Abend gab es eine Sendung hier, am anarchistischen Radio über die Stadt des Kindes schon, also die meisten werden das jetzt schon wissen. Die Abrissarbeiten, vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, also es bestand jetzt 6 Jahre leer und die Abrissarbeiten begannen inzwischen seit vor 3 Wochen, am Montag, am Freitag davor hat sich die BürgerInni irgendwie so eintragen lassen und so. Ziemlich überraschend für alle, weil immer gesagt wurde, es wird frühestens 2009 zum Abreißen begonnen, insofern waren auch viele Leute überrumpelt. Insofern war auch die Besetzung sehr spontan. Montag war dann eine Lesung vom Buch Besetze deine Stadt von Leuten aus Hamburg und Kopenhagen. Zuvor war es so, dass halt irgendwie die Leute rausgegangen sind, weil nur noch wenige Leute da waren und die Bullen Stress gemacht haben und sie gehen einfach raus und warten draußen. Kurz vor Besetzung sind sie halt dann wieder rein und es ist halt wieder besetzt worden. Am Dienstag in der Früh wurde es dann irgendwie so geräumt. Von der Vega, die das Haus durchsucht hat, niemanden gefunden hat. Dann gab es eine Pressekonferenz mit relativ großem Medieninteresse. Es gab Berichte in der Krone, im Kurier, in Heute, im Standard. Bildberichte, zwar relativ weit hinten, aber nichtsdestotrotz. Mit einem anschließenden langen Kaffeekränzchen. Und da wurde halt nochmal so, also am Montag wurden schon die Bauarbeiten durch die Besetzung und durch Angebot an die Bauarbeiter, lieber auf Kaffee und Kuchen zu kommen, unterbrochen. Dienstag wurden sie dann nochmal unterbrochen durch die Besetzung, durch die Räumung. Und irgendwann am Nachmittag ging dann noch ein Mensch auf die Baustelle und musste erst zum Weggehen überredet werden, was ja, dadurch haben die Bauarbeiten auch nochmal eine Zeit lang gedauert. Mittwoch kam die Baupolizei vorbei, dazu will ich später kommen. Donnerstag gab es Gespräche dann zwischen BürgerInnen, Grünen, Dokumomo, Besetzerinnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt vom AWAG-Chef Heuberl. Die Gespräche werden als Verarschung empfunden von einigen Leuten. Es gibt also bei den Gesprächen ging es zum Beispiel auch zentral um die Forderung eines Abrissstoppes noch. Und während den Gesprächen ist natürlich einfach weiter abgerissen worden. Schon alleine das zeigt, wie groß eigentlich die Verarschung ist. Ja, es wurde halt dann irgendwie gesagt, gut, unter Umständen kann der Theatersaal, also es soll halt ein Konzept eingereicht werden für einen Theatersaal, und der kann dann unter Umständen, wenn es irgendwie ein gutes, genuges Konzept gibt, erhalten bleiben und sozial genutzt werden, wobei man muss ja aufpassen, weil es sollen ja auch Wohnanlagen dahin kommen und soll da eben die Leute sollen nicht gestört werden dadurch und auch von Kinderlachen beschützt werden, was so lustig ist, statt des Kindes ohne Kinderlachen. Ja, eigentlich war es das dann schon ziemlich, aber es gab jetzt so kleinere Aktionen. Es gab zum Beispiel gestern eine Stadterkundung per Fahrrad zur Stadt des Kindes. Heute gab es einen Tag des Kindes in der Stadt des Kindes, wo wieder ein paar Leute, nicht allzu viele, wieder dort waren. Was auffällt, ist halt, dass sich jetzt viele Leute kommen, auch so, um sich das einfach mal anzuschauen oder um sich das ein letztes Mal anzuschauen oder wie auch immer. Also das ist jetzt eigentlich schon so ein gewisser touristischer Effekt, möchte ich jetzt mal fast sagen, eingesetzt hat. So, und jetzt vielleicht nochmal zu verschiedenen Aspekten des Ganzen. Also was ich schon gesagt habe, die Forderung nach einem Freiraum von den Besetzerinnen, die Forderung nach einem autonomes soziales Kulturzentrum, offen für alle, aber gleichzeitig frei von Antisemitismen, Rassismen, Sexismen und den anderen Unterdrückungsorten, mit ständiger Reflexion, mit verschiedenen Wohnformen, Wohnprojekten für Leben in Wien, für alle Genders mit und ohne Kinder, für eben also mit Kosnicks-Lan, mit Theaterwerkstatt, mit ähnlichen Sachen. Das ist so die Forderung, auf die ja logischerweise fast, mag ich sagen, überhaupt nicht eingegangen worden ist bei den Gesprächen und auch sonst teilweise ein bisschen untergegangen ist. Dann das, auf das halt wirklich viel Augenmerk gelegt worden ist, ist halt, dass das Ganze ein Bauskandal ist. Das habe ich jetzt eh schon irgendwie anklingen lassen. Es wurde im 2002 verkauft mit den jeweiligen Bedingungen, die eh vorher schon gesagt worden sind. Es muss weiterhin sozial sein, es muss erhalten bleiben, es muss offen bleiben. Die neuen Besitzer haben das dann einfach stehen lassen und sagen halt jetzt, also es gab jetzt zweimal eine Flächenumwidmung, die letzte war im Sommer dieses Jahres und die wurde immer begründet, ja gut, es steht jetzt schon so lange leer und die Sanierungsarbeiten sind jetzt schon so teuer und deswegen kann man das jetzt nicht mehr retten und deswegen muss jetzt zumindest ein Teil abgerissen werden. Ja, das ist halt eh typische Spekulation, dazu später, und sie planen halt da irgendwie neue Wohnungen hinzubauen. Auch der Sportplatz, der im Anschluss ist, soll verbaut werden. Bauskandal ist es deswegen, weil sie einfach sehr viele Versprechen nicht halten. So gibt es zum Beispiel den Turm, wo früher, glaube ich, die Direktion drinnen war. Der ist versprochen worden, der BürgerInnen, dass sie dort ein Museum reinmachen können über Stadt des Kindes. Dieser Turm steht in der Zwischenzeit einfach nicht mehr. Begründet wurde das damit, dass anscheinend da ein Riss im Beton drinnen ist. Wobei Leute, die drinnen waren, gesagt haben, also da war gar nichts. Ja, auch so, ich meine, ist das einfach ein Skandal, weil es fehlt zum Beispiel ein Statikgutachten, wodurch sich die Keramikwerkstatt zum Beispiel auch massiv bedroht ist und weil sie eben fürchtet, dass eben, wenn da ein Teil abgerissen wird, irgendwann auch ihr die Decke auf den Kopf fallen wird. Es wird abgerissen, ohne dass es momentan irgendwelche Neubaupläne gibt. Die alten sind irgendwie verworfen worden, die von 2002, mit denen die auch das Projekt gewonnen haben. Es wird abgerissen, so abgerissen, dass irgendwie, also nicht jetzt ein Haus abgerissen und weggetragen, dann das nächste, und es ist einfach jetzt mal, ich glaube, 4 Häuser beschädigt worden. 2 sind inzwischen total platt. Eines mehr oder weniger platt, das ist der Turm. Und es wurde gleich von Anfang an irgendwie so gemacht, also dass praktisch irgendwie schon mal Tatsachen geschaffen werden. Also das ist jetzt nicht so Abriss ein Haus nach dem anderen, sondern einfach so mal alle Häuser mal ein bisschen angedätscht, damit sie einfach mal kaputt sind. Es gibt keinen genügend Baumschutz, es gibt keine öffentlichen Hinweise drauf, also normalerweise bei jedem Bau findest du draußen irgendwo einen Wisch, wo draufsteht, gut, hier sind Bauarbeiten, die sind bewilligt von MA irgendwas, die fehlen da auch vollkommen. Ja, also es scheint auch hier irgendwie der Abriss selbst zumindest nicht ganz egal zu sein. Es gibt verschiedene Versprechungen, die halt auch immer wieder gebrochen worden sind. Wie gesagt, eh der große Turm. Und auch vorher schon, also eh zum großen Tisch, da wurde irgendwie schon bevor der Besetzung vereinbart, dass es den gibt. Und da hat zum Beispiel Schweighofer, der Architekt, abhängig gemacht, ob es einen Baustopp gibt oder nicht. Und da wurde irgendwie, keine Ahnung, da gibt es jetzt so verschiedene Aussagen, also mehr oder weniger zugesichert. Schweighofer, also den Baustopp gab es nicht, ganz im Gegenteil. Schweighofer hat deswegen auch am runden Tisch nicht teilgenommen, aus Protest nicht teilgenommen. Das ist jetzt die eine Sache, der Bauskandal. Die andere Sache, die es da zu erörtern gibt, ist halt natürlich die fehlende Mitbestimmung, also dass natürlich die Leute aus der Nachbarschaft sagen, also wenn das ganze Nachbarschaftszentrum weggerissen wird und es halt nicht mehr zugänglich wird, sind halt dementsprechend sauer, dementsprechend große Solidarität gab es halt auch gegenüber den Besetzerinnen. Das Einzige, also die einzigen Teile, die erhalten werden sollen, ist der Turnsaal und das Schwimmbad, wobei beim Schwimmbad irgendwie so mit Eintrittspreise zwischen 5 und 10 Euro, also auch jetzt 5 Euro für Kinder und 10 Euro für Erwachsene. Also auch das wird unter Anführungszeichen allen öffentlich zugänglich sein, also nur die sich's leisten können. Ja, und der Rest wird halt irgendwie weggemacht und ist teilweise schon weggemacht. So, wieder mal ein Fahren verloren, haha. Und der andere Aspekt, der eigentlich auch bislang sehr wenig beleuchtet worden ist, ist halt irgendwie diese Spekulationssache. Die Stadt des Kindes wurde zu einer Spekulationssache gemacht. Das ist erstens von einem soziales Projekt, das auch dementsprechend gewidmet eigentlich ist, ein soziales Projekt verkauft an eine stadtnahe Firma, unter anderem. Das Gleiche ist bei der Hohen Warte schon passiert, dann wird das ist nicht lange leer stehen gelassen, um dann die Umwidmung zu bekommen, um dann halt irgendwie wiederum neue, bessere, gewinnbringendere Sachen machen zu können. Diese Spekulation ist natürlich was gang und gäbe ist. Was in dem Fall interessant ist, ist halt, dass die Stadt da irgendwie aktiv dabei ist, nicht nur indem sie die Flächenwidmung durchgehen lässt, nicht nur indem sie, ohne irgendwie aufzufordern oder was auch immer, das einfach lange leer stehen lässt und halt auch, weil halt die Stadt Wien bei der AWAG drinnen ist. Es gibt, also wer sich die AWAG-Homepage anschaut, gleich auf der ersten Seite gibt es irgendwie so ganz schöne Worte von Bürgermeister Häuptl, wie super BAWAG nicht, BAWAG sage ich, AWAG nicht ist, wie super sie nicht für billiges soziales Wohnen machen und in Wirklichkeit also setzen sie einfach auch auf Spekulationsobjekte. Ein anderes Objekt, was der AWAG gehört, das sind die Sophienseele, sehr geschichtsträchtige Orte, einerseits für sehr lange Zeit Ballsaal, Musik, Konzertsaal, andererseits sind von dort auch Deportationen durchgeführt worden. Die sind, ich glaube, 2001 abgebrannt. Über die Brandursache herrscht immer noch nicht ganz Klarheit. Manche Menschen behaupten, es war Brandstiftung, aber das, ja, will ich hier nicht behaupten. Will nur sagen, dass das nicht ganz klar ist. Und hier gibt es plötzlich Pläne, also die sind denkmalgeschützt und hier gibt es plötzlich Pläne von der AWAG, da irgendwie ein Luxushotel reinzumachen. In dem Zusammenhang fällt mir ein, also Spekulationen, dass die Bundesimmobiliengesellschaft, die hundertprozentig dem Staat gehört, die vermieten auch manche Wohnungen, also eher wenig und so, dass sie wahrscheinlich damit sehr wenig Kohle machen. Und bei den Vermietungen nehmen die auch 3 Monatsmieten nicht nur Kaution, sondern Provision ein, genauso wie jeder Makler. Da ist halt auch wiederum das Gleiche, also der Staat, die Stadt und der Staat irgendwie so als Spekulant, während dem gleichzeitig Wohnen immer teurer wird, gleichzeitig Kulturinitiativen mehr zurückgedrängt wird, so siehe jetzt Schließung von der Szene, noch vor ein paar Jahren wurde Movimento geschlossen und so. Ja, es halt wirklich so ausschaut, dass nur jene Kulturinitiativen, die also die abseits des Mainstreams sind, die halt irgendwie auf unkommerzielle und freiere Vermittlung, Kulturvermittlung schauen, Kulturprogramm setzen, dass nur die überleben können, die halt dementsprechend Rabatt machen. Ist leider momentan so. Auch, ja, gut. Ich glaube, ich quatsche jetzt schon wieder mal zu lang, deswegen das ist jetzt das nächste Lied. Die meisten Leute werden es eh schon gemerkt haben, das sind Tonsteine Scherben, Covernummern. Ich weiß leider nicht von wem, weil ich das Cover zu Hause vergessen habe. Naja. Eigentlich war es jetzt so zum Großen und Ganzen im Stadt des Kindes. Zwei kleine Nachträge jetzt mal so noch. Die Stadtekundung gestern hat Besuch bekommen von der Vega, die dann auch irgendwie, also nicht viel, nur so 2 oder 3 Autos, die aber Angst haben, dass es wieder besetzt wird, und die eben dementsprechend, es sind da irgendwie so 2 Kisten mit Essen herumgestanden, wahrscheinlich eh noch von der Besetzung, und die sind eben dann beschlagnahmt worden von der Vega. Und weil ich es noch nicht gebracht habe, am Mittwoch gab es ja, war die Baupolizei da, ja, und die haben ihm irgendwie so einen Sichtaugenschein gemacht, weil ihm das Statikgutachten fehlt, weil er irgendwie wer von Dokumomo draufgekommen ist. Die haben sich das alles nur so augenmäßig angeschaut, so ganz kurz. Haben dann die Ulla gefragt, ob sie dort wohnt, und sie hat gemeint, nein, sie hat eine neue Werkstatt, und dann waren die damit zufrieden, und darauf sind die Bauarbeiten weitergegangen. Ja. So, das war es jetzt mal so vom Aktuellen, von der Stadt des Kindes. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr Theorie. Was macht denn Besetzungen so interessant? Ja, was interessiert mich denn an Besetzungen? Und da gibt es jetzt einen kurzen Text. Moment mal. Der schon ein bisschen älter ist. Der ist eh von der Gruppe Freiraum, wie es ziemlich am Anfang, wie sie angefangen haben, irgendwie am Campus Sachen zu besetzen. Von Menschen und vom Freiraum. Vor über einem Jahr haben wir uns zusammengefunden. 6 Hausbesetzungen, viele andere Aktionen und unzählige Diskussionen haben unseren Weg gesäumt. Wir treffen uns seit langem wöchentlich, um weitere Aktionen zu planen und neue Ideen auszutauschen, wie wir ein besseres Leben gemeinsam verwirklichen können. Die Meinungen dazu sind verschieden und vielfältig. Gemeinsam sind in ihnen indes, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen wollen und dass wir keine Stellvertreterinnen oder Sachwalterinnen brauchen, um Alternativen zu bestehenden Verhältnissen erarbeiten zu können. Die Themenfelder Aneignung und Selbstermächtigung spielen dabei eine zentrale Rolle. Emanzipation. Auf dem langen Weg zur Selbstermächtigung heißt es primär, an uns selbst zu arbeiten. Einen solchen emanzipatorischen Prozess in Gang zu bringen und weiterzutragen, setzt die Aneignung von diversen praktischen Wissen und Fähigkeiten voraus. Wenn wir nicht von irgendwelchen Expertinnen abhängig sein wollen und uns selber organisieren wollen, müssen wir uns das für die jeweiligen Belange relevante Wissen zugänglich machen und Organisationsformen finden, die es allen Beteiligten ermöglichen, sich direkt und ungehindert an der Gestaltung alternativen Konzepte einbringen zu können. Macht. Ein weiterer Aspekt der Aneignung besteht darin, sich die Entscheidungsmacht zurückzuerobern. Dies bedeutet einen tatsächlichen Kampf gegen die herrschenden Strukturen, die eben diese Entscheidungskompetenzen für sich gepachtet haben. Denn die effektive Macht, die eine Person oder ein Institut innehat, hat sie sich per Wissen, Gewalt oder Delegation ebenfalls angeeignet. Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, sich diese Macht wieder zurückzuholen. Die Menschen selbst sollen über ihr Schicksal entscheiden. Wie viele freie Entscheidungen können wir uns in unserem Leben denn überhaupt noch leisten? Unzählige ökonomische und soziale Zwänge sind wir ausgeliefert. Und alle paar Jahre wählen gehen zu dürfen, ist doch eine Farce. Vor welcher Wahl werden wir denn gestellt? Befreiung. Sachzwänge hier, Sachzwänge da. Die Mächtigen werden schon richten. Viel mächtiger als das konkrete soziale oder rechtliche Barrieren sind unsere Zwangsjacken, die wir in unseren Köpfen selbst auferlegen. Hierzu gibt es eine Fülle an Beispielen wie das Konstrukt der Nation, das für uns nach über 200 Jahren der Indoktrination fast schon zum Naturgesetz geworden ist. Oder patriarchale Herrschaftsstrukturen, welche Frauen in unserer Gesellschaft unterdrücken und überhaupt eine Einteilung in 2 unterschiedliche Geschlechter voraussetzen, wo die Übergänge doch eher fließend und widersprüchlich sind. Oder der jahrtausende alte Glauben an die Konkurrenz zwischen den Individuen, wo durch Kooperation viele Energien freigesetzt werden können und Dinge wie auf uns lastender Leistungsdruck, Neid oder auch Angst abgebaut werden könnten. Im Gegensatz zur Anmietung eines Raumes stellt die Besetzung einen Bruch mit mannigfaltigen institutionellen Zwängen dar. Sich von Beginn weg der gesellschaftlichen Norm anzupassen, kann zu keiner tatsächlichen Befreiung führen. Wir besetzen ja nicht, um zu besitzen, sondern um ungenutzten Raum der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Dies entwächst einer grundsätzlichen anderen Einstellung gegenüber Eigentum, als in unserer modernen Gesellschaft vorherrscht. Nämlich, dass Besitz nicht durch die Macht der Anschließbarkeit anderer, sondern durch die Nutzung eines Gutes definieren soll. So verkörpert eine Besetzung, die Ressourcen auf einer funktionellen Ebene verfügbar zu machen strebt, Mittel wie Zweck, aber auch Voraussetzung und Ausdruck eines Kampfes um Freiraum nicht nur in unseren Köpfen. Wir glauben nicht an die perfekte Welt, wollen aber definitiv etwas für sie tun. Was mich an Besetzungen interessiert, ist eher auch irgendwie sowas Ähnliches. Ich finde halt irgendwie das ein bisschen schwer zu sagen. Also in dieser Stadt ist ja nicht unbedingt so schön und so lebenswert und so. Sie ist eher sehr stark normiert, es gibt sehr viele Verbote, es gibt Verbote, Wiesen zu betreten, es gibt Verbote, Müll zu klauen, es gibt Verbote, plakatieren zu gehen, wildplakatieren zu gehen, es gibt alle möglichen Verbote, es gibt Zäune rund um Spielplätze, ja, es ist halt irgendwie, Straßen sind zum Bewegen da, Häuser sind zum Wohnen da, Clubs sind zum Feiern da, Einkaufsstraßen und Geschäfte sind zum Einkaufen da. Es ist halt alles irgendwie sehr, sehr stark durchstrukturiert. Da ist irgendwie sehr wenig Platz für gewisse Menschen und also für Leben oder sagen wir einfach mal für Leben, also nicht für gewisse Menschen, sondern einfach für Leben, für Lärm, für Krawall, für Chaos, was einfach zum Leben dazugehört. Das wird immer als Störung oder fast immer als Störung empfunden. Ja, es gibt Menschen, die sind von diesem Prozess, also in diesem Prozess, wie sie zu diesen Gütern, wie sie auf diese Wohnung, Einkaufsstraßen zugreifen können, fast gänzlich ausgeschlossen sind. Das sind zum Beispiel illegale Menschen, Menschen, die aus der Grundversorgung fliehen, aber auch Obdachlose. Es gibt also unter Druck, wird halt durch höhere Mieten immer teuer, immer höhere Mieten immer mehr. Sorry, ich bin jetzt ein bisschen draus. Es gibt in dieser sehr stark durchstrukturierten Stadt wenig Platz für Experimente, wenig Platz für Neues. Auch das wird immer als etwas Bedrohliches, fast immer als etwas Bedrohliches gesehen. Und es gibt sehr wenig Menschen, die Befugnis haben, das zu ändern. Und das sind entweder die Delegierten, die Beamten, die Gewählten, wie auch immer, oder halt die Besitzer, die Eigentümerinnen, Besitzer, Besitzerinnen. Ja, und da sehe ich halt irgendwie eine Möglichkeit durch Besetzungen, eine effektive Möglichkeit, aber nicht nur durch Besetzungen, sondern halt durch viele andere Sachen ja auch, wie zum Beispiel Critical Mass Demos, also Demos per se eher nicht, ich glaube eher, die sind da oft wirkungslos, nicht alle, aber zum Beispiel Critical Mass Sachen, Graffiti Sachen, Street Art per se auch, aber auch so unmotivierte Sachen wie einfach tanzen auf der Straße, laut singen, solche Sachen, dass halt diese Normierung durchbrochen werden kann und dadurch halt ein gewisser Freiraum entsteht. Und das finde ich halt irgendwie spannend. Ich finde es auch ganz generell spannend, was in Räumen passiert, wo diese Obrigkeit fehlt. Dafür gibt es halt auch in Wien sehr wenig Beispiele, weil halt Obrigkeit, Gesetz, Polizei, Politiker fast immer da sind. Aber zum Beispiel ja so Geschichten von Berlin nach der Wende oder von Tschechei, wo es gewisse Militärübungsgebiete gibt, die halt nach 1990 nicht mehr benutzt worden sind, die sich halt dann angeeignet wurden von verschiedensten Menschen, finde ich sehr spannend, was da entsteht und entstanden ist draus. Und ja, so, wenn es so einen Raum gibt, wo Menschen sich entfalten können, sind auch in Berlin ist ja zum Beispiel die Clubkultur so in den 90er Jahren ist ja so fast schon Mythos geworden, auch die Häuserkämpfe, die es dann so in diesem Kontext vielleicht auch ein bisschen gab. Es gab ja nach der Besetzung nach der Wende nicht viele Besetzungen. Mir fällt da jetzt so als konkrete Sache ein, irgendwie, dass zum Beispiel Spiral Tribe, Soundsystem irgendwie mit einem Flieger irgendwie am Alexanderplatz gestanden sind und Leute von Wagenplatz haben irgendwie Autokino gemacht, weil irgendwie das Inventar von der Volksmeer, hat das glaube ich in der DDR geheißen, übrig geblieben sind. Die haben das einfach genommen und da war einfach sehr viel Kreativität da und ich finde das irgendwie sehr spannend, was da entsteht in diesen Freiraum, in diesen experimentellen Räumen. Ja, und die Normierungen sind halt so, dass sie über kurz lang eigentlich immer eher engen auch und also es sollen ja Sicherheit geben sie dann aber oft ist die Sicherheit, die sie geben, nur eine sehr, sehr scheinbare und soll man lieber nicht austesten, wenn sie kann sie auch ziemlich leicht zerbröckeln und so. Ja, gut. Nächstes Lied, für alle, die auf ein Lied von Milch und Blut warten. Ich habe leider die CD nicht gefunden. Das hier ist jetzt Stadt seit Sand, Roving Bottles. Thank you.
dann Jasminen trots. What's the summer with all its gay terrain? What's the splendor of autumn to those who've watered their freedom for gain? Let the love of sand sacred rise to the love of our people succeed. Let friendship and honor unite and flourish on both sides like the tree. No sweetness the senses can cheer, rich corruptions and bribery buy. No brightness the sun cannot clear.
Stört die CD ein bisschen, wegen dem wird jetzt einfach mal ganz brutal abgebrochen. Wollte eigentlich auch ein anderes Lied spielen, naja, Pech gehabt, vielleicht später noch. Ja, von der Möglichkeit und Unmöglichkeit von Freiraum, wie im Text schon angesprochen worden sind, ist natürlich Freiraum etwas, was sehr viel mit Kopf zu tun hat, im Kopf zu tun hat. Ja, weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen will. Tja. Vielleicht lese ich jetzt einfach noch einen Text aus Freiburg, aus der Synapse. Das ist die Zeitung des Miethäuser-Syndikats. Die Häuser denen, die sie brauchen. Diese Parole der Hausbesetzerinnenbewegung der 80er Jahre könnte auch in Freiburg wieder in Mode kommen. Denn der Oberbürgermeister Dieter Salomon plant aufgrund der finanziellen Situation der Stadt den Verkauf der städtischen Wohnungen an private Investoren. Nun befürchten die Mieterinnen dieser Wohnungen sowie die Angestellten der Stadtbau, dass neue private Investorinnen die Mieten erhöhen, Mitarbeiterinnen entlassen und Mitbestimmungsrechte abbauen können. Erfahrungen mit Privatisierungsprojekten in anderen Städten bestätigen diese Befürchtungen. Verschiedene politische und soziale Organisationen wenden sich gegen den Verkauf, eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und ein Bürgerentscheid soll eingeleitet werden. Teilweise entstehen in den Nachbarschaften basisdemokratische Prozesse und die Menschen fangen an, sich gemeinsam mit ihren Nachbarinnen gegen die unsoziale Politik zu wehren. Dieser Widerstand ist richtig und notwendig, auch und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass es hier um den Wohnraum tausender Menschen geht. Zum Symbol dieses Widerstandes wurde die durchgestrichene Heuschrecke gewählt. Damit wird auf eine Rede des damaligen SPD-Generalsekretärs und jetzigen Bundesarbeitsministers Franz Müntefering angespielt, die dieser am 22. November 2004 hielt. In dieser von den Medien als Kapitalismuskritik bezeichneten Rede warnte Müntefering, der noch kurze Zeit vorher mit den Hartz-Reformen das größte Massenverarmungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik mit durchgesetzt hat, von sogenannten Private Equity Unternehmen. Diese Investmentfirmen, die mit ihrem Geld ihre Anlegerinnen andere Unternehmen aufkaufen und sie dann so schnell wie möglich wieder gewinnbringend verkaufen, wurden von Müntefering mit Heuschrecken verglichen. So, bla bla bla. Jetzt kurz was ausgelassen und dann, ganz so als kämen die guten Kapitalisten alle aus Deutschland, die bösen alle aus dem Ausland. Diese Art von Kritik unterscheidet also zwischen einer vermeintlichen sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik und einem skrupellosen Raubtierkapitalismus in der USA. Im globalen Konkurrenzkampf dient sie dazu, dass sie Deutschland dominierte EU als angebliche soziale Alternative zu den USA darstellen. Aber wo ist der qualitative Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Billiglohnjobs, zwischen amerikanischen Privatisierung und deutscher Privatisierung, deutscher Demütigung von Arbeitslosen und amerikanischer? Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen der kapitalistischen Gesellschaft in den USA und der kapitalistischen Gesellschaft der Bundesrepublik. Es besteht in den höchstens quantitative Unterschiede, keine Wesensunterschiede. In beiden Modellen von Kapitalismus zählt gleichermaßen der Profit. In beiden geht es gleichermaßen um Kaufen und Verkaufen, nichts anderes. Doch nicht nur deshalb ist das Feindbild der Heuschrecken ein falsches Signal. Müntefering greift mit diesem Bild nämlich, ob bewusst oder unbewusst, eine Form der Kapitalismuskritik auf, die es bereits einmal gab. Es war der Chefideologe der NSDAP, Alfred Rosenberg, der 1922 von den Juden schrieb, als Heuschreckenschwarm, der seit Jahrhunderten an der Marke Europas frisst. Dass Müntefering und Rosenberg hier dasselbe Bild verwenden, ist kein Zufall. Denn wer wie Müntefering das Gesamtsystem Kapitalismus aufteilt in einen anonymen, menschenverachtenden und nur auf Profit orientierten Kapitalismus einerseits und einen sozial verantwortlichen Kapitalismus andererseits, der verwendet genau dieselbe Logik, während sie Nationalsozialisten, als sie zwischen unproduktivem jüdischen Finanzkapital einerseits, produktivem deutschen Kapital andererseits unterschieden. Zum Kapitalismus gehört aber immer beides. Und für die Menschen, die vom Kapital ausgebeutet werden, macht es keinen Unterschied, ob sie von Deutschen, Amerikanern, Juden, Christen oder Brillenträgern ausgebeutet werden. Das Problem ist der Kapitalismus, nicht der Charakter einzelner Kapitalistinnen. Der geplante Häuserverkauf in Freiburg ist nur zu verstehen als Teil der weltweiten Durchkapitalisierung aller Lebensverhältnisse. Er ist kein isoliertes Phänomen und lässt sich deshalb auch nur als Teil dieses Gesamtprozesses kritisieren. Dass überhaupt privatisiert werden muss, ohne dass die Menschen, die hier einfach so mitverkauft werden, nach ihrer Meinung gefragt werden, ist schon Skandal genug. Schuld an diesem Skandal sind aber keine bösen Heuschrecken, sondern ein System, in dem es sich überhaupt lohnt und in dem es überhaupt erlaubt ist, Wohnungen einfach so zu verkaufen. Obwohl Menschen drinnen wohnen, die diese Wohnungen brauchen. Noch ist über den Verkauf der Wohnungen nicht entschieden. Wir solidarisieren uns mit dem Kampf der Protestierenden und begrüßen ihren Versuch, selbst über ihre eigenen Lebensverhältnisse zu bestimmen. Für generalisierte Selbstverwaltung, für den Kommunismus, für die Anarchie. Labanda Wager. Wird langsam Zeit aufzuhören. Termine vielleicht jetzt noch. Gibt es in nächster Zeit einige. Fallen jetzt aber eigentlich auch nur so die Bekannten ein. Nächstes Wochenende ist Ulrichsberg-Treffen und Proteste dagegen in Klagenfurt und in Ulrichsberg. Es sind Nazis haben angekündigt, dorthin zu kommen. Und ja, das Ganze soll halt es sind von Freitag bis Sonntag Proteste geplant. In Köln findet ein Rassistinnenkongress statt. Wo unter anderem auch die FPÖ dabei ist. Auch hier sind massenhaft Proteste geplant und ich glaube auch, dass einige hinfahren werden nach Köln. Am 10. Oktober ist Tag des Bleiberechtes, wo es auch verschiedenste Aktionen, Widerstandsformen geben wird, auch von verschiedensten Seiten, also von bürgerlichen NGOs bis halt zu radikaleren Kräften, wie auch immer. Und in Vorarlberg fängt mit Anfang Oktober ein Aktionsmonat für Freiräume an. Ich habe jetzt den genauen Titel nicht im Kopf, aber so in etwa. Und das ist sicherlich wert, irgendwie runterzuschauen. Für Wien fallen mir jetzt eigentlich keine so konkreten Termine ein. Ich habe jetzt aber auch, wie gesagt, nicht wirklich nachgeschaut. Spiele jetzt mal das letzte Lied.
Auf einer Gsteten aus Marzipan.
Du gibst kein Halt und hast kein Geander, mischst gern an jeden Obezahn.
Den Stolz, den hast ins Pfannel drum, bist heute ein Bund. Du bist der Feier Salamander auf einer gestebten aus Marzipan.
Du gibst kein Halt und hast kein